In der Erweckung werden auch die Botschaften länger. Es muss nicht immer so sein, aber manchmal wird es ganz sicher so sein. Halleluja. Als ich den Herrn fragte, was für heute Abend dran ist, hat er mir etwas gegeben, was eigentlich eine sehr einfache Wiederholungsbotschaft ist, könnte man sagen. Es ist nichts Neues, was wir heute Abend anschauen werden. Aber du weißt ja, diese Elemente der Wiederholung brauchen wir genauso sehr wie neue Informationen. Wir können nicht immer nur vorwärts gehen und dauernd neue Informationen aufnehmen, neue Offenbarungen haben, in weitere Gefilde vordringen, in höhere Höhen vordringen oder in tiefere Tiefen oder wie auch immer du es definierst, sondern wir müssen auch gefestigt werden in dem, was wir schon haben, in dem, was wir schon wissen. Denn der Feind leistet Überstunden, insbesondere darin, dass er uns das wieder streitig machen will, was uns eigentlich bereits gehört, wo wir einmal eine tiefere Offenbarung hatten, wo wir einmal zur genauen Erkenntnis der Wahrheit gekommen sind. Da beobachte es einmal, ist er wie ein Heftlimacher, wie mein Vater immer gesagt hat früher, ist er da hinterher, dich zu berauben, das in Frage zu stellen, wo du in deinem bewussten Denken eigentlich der Meinung bist, ja, da brauche ich jetzt keine besondere Behandlung, da brauche ich keine besondere Einsicht, denn das gehört mir ja schon. Das habe ich ja schon. Und ich glaube, ein solches Thema, das ein absolutes Grundlagenthema ist für unser ganzes Glaubensleben und von dem sehr viele andere Dinge abhängen, ist das Thema der Gerechtigkeit. Gerechtigkeit. Ich möchte euch das in einer Form bringen, die euch vielleicht ein wenig bekannt vorkommt. Auch das ist im Grunde genommen Wiederholung. Aber ich glaube, dass der Herr mir da eine Art Werkzeug in die Hand gegeben hat, das ich auch gerne weiterhin gebrauchen möchte. Wer erinnert sich noch an meine Fünf-Steine-Predigt zum Thema Finanzen? Fünf Steine zum Thema Finanzen. Ich habe das einmal hier als Opferbotschaft gebracht, in einer Kurzform, und habe es letzten Sommer einmal in ausführlicherer Form in Prenzlau gepredigt, bei Pastor Matthias in der Gemeinde. Und dann noch einmal, auch wieder in kürzerer Form als Opferbotschaft bei Pastor Jens an einer Mission, bei ihm in der Gemeinde auf jeden Fall, wie auch immer. Und irgendwie merke ich, der Herr gibt mir da was an die Hand. Und jetzt frage ich euch einfach mal, wer weiß noch die fünf Steine zum Thema Finanzen? Wer weiß die fünf Steine noch? Katharina, du weißt die fünf Steine noch. Okay, super. Ansonsten niemand. Weiß niemand diese fünf Steine? Zwei davon, immerhin. Also ich meine mit den fünf Steinen die fünf Verse, die fünf Schriftstellen, für die diese Steine standen im Bild. Nun, ich will euch da jetzt nicht in Verlegenheit bringen, aber das zeigt mir, dass hier Wiederholung vonnöten ist. Und wie gesagt, es wird heute Abend nicht um Finanzen gehen, sondern um Gerechtigkeit. Dasselbe Spiel, in Anführungszeichen, kannst du mit jedem Thema machen, das von Bedeutung ist für dein persönliches geistliches Leben oder überhaupt für das geistliche Leben letztlich jedes Christen. Und ich glaube, dass sowohl das Thema Finanzen als auch das Thema Gerechtigkeit solche Themen sind. Das sind Kampffelder. Du musst verstehen, dass dem Teufel nichts lieber ist, als wenn er deine Gerechtigkeit dir streitig machen kann. Als wenn er dir wieder ein Gefühl verpassen kann oder dich in eine Gefühlslage, Stimmungslage versetzen kann, wo du dir selber wie ein alter, verlorener Sünder vorkommst und dir nicht einmal mehr sicher bist, ob du überhaupt errettet bist. Wenn ja, warum solltest du errettet sein? Und so weiter. Schuldgefühle, Verdammnisgefühle, Unzulänglichkeitsgefühle. Diese ganze Palette von Gefühlen, die sich anschleichen. Verstehst du, das ist nicht etwas, wo du eines Morgens aufwachst und weißt bewusst in deinem Geist, oh, meine Gerechtigkeit ist mir abhanden gekommen. Ich weiß nicht mehr, dass ich die Gerechtigkeit Gottes bin in Christus Jesus. Okay, ich weiß es nicht mehr, also mache ich mich daran, mir das neu anzueignen. So ist es ja nicht. Sondern das geht schleichend. Es geht extrem subtil, läuft das ab. So dass du eigentlich in deinem bewussten Denken andauernd das Gefühl hast, ja, diese Verse, die kann ich alle auswendig, die sind mir alle geläufig, die habe ich alle intus. Aber in deinem Herzen, in deinem Geist, ist nur noch wenig von dieser Wahrheit vorhanden. Das ist wie wenn du Auto fährst und dir eigentlich gewohnt bist, dass du in deinem Fahrzeug niemals Öl nachfüllen musst. Nein, du musst niemals Öl nachfüllen. Warum solltest du jemals Öl nachfüllen müssen? Auch vor längeren Fahrten füllst du kein Öl nach, weil du weißt ja, selbst wenn ich Öl nachfüllen müsste, würde ich von einer entsprechenden Lampe gewarnt werden. Nun, was machst du, wenn diese Lampe mal ausgefallen ist und der Ölstand sinkt, sodass zu wenig Öl in deinem Motor ist? Mein Fahren ohne Öl kann dein Motor für immer in die ewigen Jagdgründe schicken. Und dann hilft nur noch ein neues Auto oder ein Motor, ein Austauschmotor, der meistens zu teuer ist für das Auto, was du dann noch hast. Wie gesagt, wir befinden uns hier in einem Kampffeld. Und deswegen möchte ich beginnen heute Abend mit der Einführungsschriftstelle, die dazu eigentlich gehört, nämlich 1. Samuel 17, Vers 40. 1. Samuel 17, Vers 40. Hier heißt es von David, und er nahm seinen Stab in seine Hand. Bitte beachte die Bilder, die hier angedeutet werden. Du fragst dich vielleicht, ja, warum soll das was Besonderes sein, dass er seinen Stab in seine Hand nahm? Schließlich war er Hirte und Hirten hatten einen Stab. Aber ich kann dir sagen, hier geht es um mehr als nur die Tatsache, dass hier beschrieben wird, David nahm seinen Stab in die Hand. Wofür steht der Stab? Wofür ist der Stab ein Symbol? Wofür war der Stab ein Symbol bei Mose? Hallo, wir machen heute Bibelstunde. Ja. Sonntagsschule. Wofür steht der Stab bei Mose? Autorität. Amen. Für seine Autorität. Mit diesem Stab spaltete er das Rote Meer. Nicht das Rote Meer. Diesen Stab warf er zu Boden und er verwandelte sich in eine Schlange und so weiter. Das war das Zeichen seiner Autorität. Du könntest sagen, das war sein Zepter. Und deswegen wird auch hier in diesem Bild der Stab in der Hand von David darauf hinweisen, dass er in seiner Autorität, in seiner Vollmacht etwas tat. Du magst sagen, ja, welche Vollmacht hatte er denn? Er hatte verstanden, dass jedes Kind des Bundes die Vollmacht und Autorität hatte, jedem Feind Israels, egal wie er hieß, ob er Goliath hieß im Sinne einer Einzelperson oder Philister im Sinne eines ganzen Volkes, zu widerstehen, zu besiegen. Wer ist dieser unbeschnittene Philister, konnte David sagen, dass er es wagt, die Schlachtreihen des lebendigen Gottes zu verhöhnen. Und das war nicht jugendlicher Übermut. Das war nicht kindliche oder teenagermäßige Anmaßung, sondern David war sich bewusst, ich stehe in einem Bund mit Gott, mit dem lebendigen Gott. Und dieser unbeschnittene Philister hat keinen Bund. Deswegen nannte er ihn unbeschnitten. Der mag einen Meter größer sein als ich, das spielt keine Rolle. Der mag in allen Kampftechniken der damaligen Zeit bewandert sein. Der mag eine Kampfsau sein, in Anführungszeichen. Eine Kampfmaschine, sondergleichen, spielt alles keine Rolle. Gott ist bei mir. Gott ist mit mir. Das war sein Bewusstsein. Er trat in seine Autorität ein. Siehst du, Autorität ist immer so eine Sache. Sie steht grundsätzlich zur Verfügung, aber nur wenige machen Gebrauch davon. Würdest du nicht auch sagen, in diesem ganzen Volk Israel, angefangen bei Saul bis zu den Brüdern von David, hätte doch mal irgendjemand auf die Idee kommen können, hey, halt, wir haben doch einen Bund mit Gott. Der Einzige, der auf diese Idee kam, war offensichtlich David. Er nahm seinen Stab in seine Hand. Und wählte 5 glatte Steine aus dem Bach und tat sie in die Hirtentasche. Und das ist ein wunderbares Bild, auch gerade in diesem Zusammenhang. Weißt du, du kannst Autorität haben und in deine Autorität versuchen einzutreten, aber wenn du keine Waffen hast, dann hilft dir auch diese Autorität nichts. Wir können unser halbes Leben verbringen, in dem Bewusstsein, Autorität und Vollmacht zu haben über Schlangen und Skorpione und über alle Gewalt des Feindes. Aber wenn wir keine Waffen haben, wenn wir keine Munition haben, um diesen Mächten auch tatsächlich zu begegnen und den Garaus zu machen, dann hilft uns diese Autorität letztlich nichts. Siehst du, mit diesem Stab allein hätte David den Riesen nicht erschlagen können. Im Bild gesprochen, hätte mit seiner Autorität allein den Riesen nicht erledigen können, den Feind nicht besiegen können. Und so ist es auch im Zusammenhang mit deiner Gerechtigkeit. Wenn du dir deine Gerechtigkeit wieder vergegenwärtigen willst, dann reicht es nicht aus, dich zu erinnern, dass du sie hast, dass sie dir gehört, dass sie dir doch zugesprochen wird in der Schrift. Dass doch hier und dort davon die Rede ist, aber du erinnerst dich an keine einzige Schriftstelle konkret. Du könntest nicht eine einzige Verseangabe machen, konkret. Dann hast du im Grunde genommen nichts, außer den Stab. Deswegen möchte ich dich heute Abend ermutigen und erinnern und ermahnen. Geh hin und wähle dir 5 Steine. Und es gilt dasselbe, wie schon bei der anderen Botschaft über Finanzen, nämlich, es müssen nicht diese sein. Du kannst dir andere Verse nehmen. Ich stelle jetzt die Frage noch einmal, wer von euch, die nicht mehr wissen, welche 5 Steine damals vorkamen, hat sich 5 eigene gewählt? Okay. Einige Hände habe ich gesehen, danke. Aber das sind längst nicht alle, das ist ein Bruchteil von denen, die auch nur heute Abend hier sind. Und ich glaube, das Bild würde nicht groß anders aussehen, wenn ich am Sonntag fragen würde. Und wisst ihr, das ist etwas, wo ich immer wieder einmal denke, das ist ein großer Mangel im ganzen Leib Christi. Das ist ein Makel, könntest du sagen, ein Fehler, von dem letztlich vieles abhängt. Der viel Niederlage hervorruft. Dieses Nichtwissen, wo es geschrieben steht. Dieses nicht die Steine gewählt haben. Und wählte 5 glatte Steine aus dem Bach und tat sie in die Hirtentasche. Sprich, er eignete sie sich an. Siehst du, er trug sie nicht in der Hand, sodass er sie wieder verlieren konnte auf dem Weg zu Goliath, sondern er tat sie in seine Hirtentasche, die ihm als Schleudertasche diente. Er eignete sich an. Fülle deinen Gürtel mit Munition. Ich meine, wir alle, wir Jungs auf jeden Fall, ja, hatten irgendwann einmal in unserem Leben eine Affinität zu Patronengürteln. Du musst mir nicht weismachen wollen, dass du als kleiner Junge niemals einen Patronengürtel hattest oder gerne einen gehabt hättest. Danke, danke für die Amens da hinten. Das hat einfach was. Ja? Oh, ich erinnere mich gerade. Und dann stecken da irgendwelche Plastikpatronen drin. Oder überhaupt zu Munition. Ich weiß noch, eine Zeit lang war es mal so Mode, sich eine Gewehrkugel um den Hals zu hängen an einem Lederriemen. Du warst der Allercoolste unter allen Coolen, wenn du dir so die Patronenspitze einer Sturmgewehrmunition durchbohren ließest und mit einem Lederriemen um den Hals hängen hattest. Das meinte wohl, du hast den Krieg überlebt oder ich weiß auch nicht was. Und ich weiß auch noch, wie ich manchmal in meinem Zimmer saß als kleiner Junge und dachte, wer schenkt mir mal so eine Patronenhülse? Und dann bist du irgendwo hingegangen, wo die Patronenhülsen zu finden waren, in der Nähe eines Schießstandes oder so, und hast Patronenhülsen gesammelt. Munition! Halleluja! Oder das ganze Spielen mit irgendwelchem Feuerwerk. Ja. Das deutet doch darauf hin, dass du das möchtest. Du möchtest bewaffnet sein. Du möchtest geladen sein. Bitte leg das doch nicht ab als Christ. Wir sind nicht geladen. Wir sind oft nicht geladen, wenn es um den Teufel geht. Wir sind geladen, wenn es an unsere Laune geht. Wir explodieren, sobald man uns anpickt. Aber wir sind nicht geladen, wenn es um den Teufel geht. Da sollten wir geladen sein. In den anderen Dingen und Bereichen sollten wir lieber entladen. Das erinnert mich an meinen Militärdienst. Machen Sie eine Entladebewegung! Es kann gefährlich sein, mit Leuten zu tun haben, die eine geladene Pistole oder ein geladenes Gewehr hantieren und nicht so recht wissen, was sie da tun. Da ist schon mancher Unfall passiert. Und nahm seine Schleuder in seine Hand. Nun, auch dieses Bild greift. Wir nehmen zwar unsere Schleuder nicht in unsere Hand, sondern du weißt schon, was kommt, nämlich du wirst diese 5 Verheißungen, die wir jetzt sammeln werden, du wirst sie in deinen Mund nehmen müssen. Anders wirken sie nicht. Du darfst und kannst dich nicht darauf ausruhen, zu wissen, es steht geschrieben irgendwo. Sondern in der konkreten Situation musst du deine Schleuder in deine Hand nehmen, sprich, du musst deinen Mund, der eine Schleuder ist, laden mit Worten, mit biblischer Verheißung, mit biblischer Wahrheit. Gibt's nicht diesen Ausdruck für Leute, die sehr viel Schlechtes reden und tratschen und klatschen, sie seien eine Dreckschleuder? Ja. Siehst du? Also im Negativen ist der Begriff bekannt. Dann sei du nicht eine Dreckschleuder, sondern sei du eine Goldschleuder. Sei eine Goldschleuder, was dein Mund, dein Reden anbelangt. Dir zugute und natürlich auch denen, mit denen du zu tun hast. So, nun, was für 5 Steine sollen wir uns sammeln? Was für 5 Steine sollen wir uns wählen? Es ist interessant, dass es hier heißt 5 glatte Steine. Also es sollten 5 Steine sein, die tatsächlich einen direkten Zusammenhang haben zu einem konkreten Bereich deiner Gerechtigkeit. Und solche 5 glatten Steine habe ich für euch herausgesucht. Das heißt, eigentlich habe ich sie für mich selbst herausgesucht. Weißt du, ich nehme euch nur mit hinein in meine Waffenübungen. In der Hoffnung und Meinung, dass ihr es mir nachtut. Nehmt diese 5, nehmt andere 5, aber nehmt 5. Und kommt nie wieder in eine Situation, wo ihr merkt, hey, ich leide unter Verdammnis und Schuldgefühlen und Minderwertigkeit und der ganzen Palette an möglichen Fehlhaltungen und Fehleindrücken und ich weiß mir nicht zu helfen. Ich habe keine Ahnung, wo steht's geschrieben? Eine Konkordanz ist nicht zur Hand und selbst wenn ich eine hätte, wüsste ich nicht, wonach ich suchen müsste. Das sollte nie wieder so sein. Deswegen mach dir Notizen heute Abend, schreib auf, welche Verse wir durchnehmen. Dann kannst du Parallelverse dazu suchen oder was auch immer. 1. Stein, die Grundlage der Gerechtigkeit. Woher wissen wir überhaupt, wie kommen wir überhaupt dazu, zu wissen, dass wir tatsächlich in irgendeiner Form gerecht sind vor Gott, sodass der Teufel uns nicht verklagen darf, sodass er gar kein Recht hat, uns anzugreifen mit solchen Gefühlen und Eindrücken. Und Behauptungen und Anschuldigungen. Woher wissen wir das? Und da müssen wir sehr grundlegend vorgehen. Wir nehmen 1. Korinther 1, Verse 30 und 31. 1. Korinther 1, Vers 30 und 31. Hier sagt Paulus, aus ihm aber kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid, der uns geworden ist, Weisheit von Gott. Und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung. Damit, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Paulus stellt hier also fest, dass es Gottes eigenes Werk ist, dass wir überhaupt in Christus Jesus sind. Weil weißt du, in diesem ganzen Zusammenhang versucht der Teufel dir oftmals auch einzureden, ja, du bist ja gar nicht wirklich gläubig. Du bist ja vielleicht gar nicht mehr von neuem geboren. Vielleicht hast du irgendetwas getan, um deine Errettung zu verlieren. Vielleicht hast du die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen. Das ist eine der verbreitetsten Gründe unter Christen, warum Christen in der psychiatrischen Klinik landen. Das ist auch heute noch so. Du wirst in den psychiatrischen Kliniken Leute finden, Christen, die glauben, sie hätten ihr ewiges Leben verspielt. Nur, eigentlich gibt's eine ganz einfache Antwort darauf. Nämlich, wenn du das noch bereust, dann hast du es sicherlich nicht getan. Denn wenn du tatsächlich dein Heil verspielt hättest, deine Errettung verloren hättest, dann wäre es dir schnurzpiepe egal. Und du würdest nicht deswegen in einer psychiatrischen Klinik sitzen, sondern vielleicht aus anderen Gründen. aber nicht deswegen. Solange du etwas bereust, solange du darum ringst, errettet zu sein, bist du errettet, wenn du den Herrn Jesus angenommen hast, natürlich. Amen. Aus ihm aber kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid. Wer hat dich in Christus Jesus hineinversetzt? Nicht du selbst. Das hast du nicht selbst bewerkstelligt. Du hast nicht den Namen Jesus angerufen, bist ein Treppchen hochgestiegen und hast dich in Christus versetzt. Sondern in dem Moment, wo du Jesus als Herrn angenommen hast, ist das Wunder der neuen Geburt passiert, geschehen, und der Heilige Geist kam in dich hinein, hat deinen Geist neu geschaffen und von Neuem geboren werden lassen. Und diese neue Geburt ist gleichbedeutend damit, dass du in Christus bist. Es gibt keinen wiedergeborenen Geist außerhalb von Christus. Aus ihm aber kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid. Und was er getan hat, kannst du nicht selber einfach verloren haben. Das muss man ganz klar feststellen. Du kannst dich nicht einfach wieder rausnehmen aus Christus, versehentlich. Das darfst du dem Teufel jederzeit entgegenschmettern. Und so habe ich heute Abend wieder meine 5 Steine dabei. Das ist der erste. Oh, das ist ein besonders schöner hier. Die sind übrigens von einem Strand in Dänemark. Auf der einen Seite schwarz, auf der anderen weiß, auf der einen Seite glatt, auf der anderen gewölbt. Liegt gut in der Hand. Und weißt du, diese Verheißung hier, dieses Wort, 1. Korinther 1, 30 und 31, da schleudere ich dem Teufel als erstes entgegen, dem Riesen Goliath, dem Riesen Verdammnis, dem Riesen Minderwertigkeit, dem Riesen Schuldgefühle, dem Riesen was auch immer er da dir vorwirft. Dieses Wort werfe ich ihm entgegen. Das ist mein erster Stein. Ich habe 5. Also ich habe mir nicht nur einen genommen in Anmaßung und der Meinung, ja, eine wird schon tun. Ich treffe sowieso beim ersten Mal und der Riese wird eh gleich umfallen. Da braucht es nicht viel. Übrigens, dieser Riese Goliath, ich war gestern mit Jasper, meinem Sohn hier, im Kino und wir haben den Hobbit geschaut. Hobbit, 3. Teil, wie hieß das Ding gleich? Die Schlacht der 5 Heere. Und da gibt's, falls du nicht im Bild bist, du solltest da mal einen gesehen haben, die sind wirklich gut, diese Filme. Da gibt's diese Orks. Der Erzfeind, das sind die Orks. Und die Orks, so stelle ich mir ungefähr Goliath vor. Ja, so Riesengestalten, ungefähr halbe Mannshöhe, größer als alle Menschen und alle Zwerge sowieso, ja. Und also alle Hobbits und sehen aus wie lebendige Leichen, aber sind stark wie so Berserker. Bewegen sich auch so und wirken unglaublich kräftig und mächtig und gewaltig und schwingen ihre Keulen und sehen, du möchtest ihnen nicht begegnen. So grunzen die ganze Zeit so und. Aber ich habe dann zu Jasper auch gesagt an einer Stelle, ist es nicht erstaunlich, wie schnell die immer tot sind, wenn man da mal ein bisschen mit dem Schwert piekst? Da kommen ein paar Zwerge, ein paar Menschen und ein paar Elben und schießen ihre Pfeile und schwingen ihre Schwerter und so weiter und die Orks sind weg. Das Problem ist, dass es so viele sind. Es sind so viele. Sie haben ihre Stärke liegt in ihrer Menge auch. So stelle ich mir ungefähr Goliath vor. Groß, mächtig, muskulös, trotzig, aber strohdumm. Strohdumm. Man muss schon ziemlich dumm sein, um den lebendigen Gott zu verhöhnen. Und seine Schlacht rein. Um sich mit dem lebendigen Gott anzulegen, muss schon ziemlich dumm sein. Und wenn es nötig ist und der Teufel seine Fratze zeigt, dann schleudere ihm diesen ersten Stein entgegen. Und vielleicht sage ich hier schon was, damit ich das nachher nicht vergesse, zur Wurftechnik, zur Schleudertechnik. Das ist nicht so. Danke. Wir spielen auch nicht Boccia oder irgendetwas in dieser Art, sondern wir schleudern. Weißt du, wie Schleudern geht? habe jetzt keine Schleuder mitgenommen, würde hier auch nicht mit Steinen rumschleudern. Das ist ja auch nur ein Bild. Aber wir schleudern. Wir zielen. Wir wenden alle Kraft auf. Wir holen richtig aus. Wir legen volle Energie rein. Und genau das musst du tun mit deinem Mund. Genau das musst du tun mit deiner Goldschleuder. Du Dreckschleuder. Nein. Ich hoffe nicht, dass du eine bist. Sondern eine Goldschleuder. Nun, wie tust du das mit deinem Mund? Du flüsterst solche Verse nicht. Insbesondere dann, wenn du tatsächlich gemerkt hast, dass der Feind hier versucht, dir etwas streitig zu machen, dir etwas zu rauben, nämlich etwas, was dir rechtmäßig zusteht, deine Gerechtigkeit, dann bist du nicht zimperlich mit ihm. Wir müssen unsere Autorität ausüben gegen den Teufel. Zu Menschen sind wir sanft und in der Liebe und wertschätzen sie und ehren sie und sind freundlich, aber zum Teufel musst du nicht so sein. Dem Teufel musst du nicht das Feld streicheln. Arme Teufel, er wird in Ewigkeit brennen. Du tust da nicht leid. Also es gab diesen Song von den Rolling Stones, Sympathy for the Devil. Und manche haben gedacht, das heißt Sympathie für den Teufel, aber es heißt eigentlich Mitleid mit dem Teufel. Aber wir haben kein Mitleid mit dem Teufel, sondern ihm schleudern wir das entgegen, was wir haben, und zwar mit aller Macht und Entschlossenheit. Er hat kein Recht, uns irgendetwas zu rauben, womit er nichts, aber auch gar nichts zu tun hat. Der Teufel ist besiegt worden am Kreuz, ein für alle Mal. Er hat dir keine Gerechtigkeit verschafft und er hat auch kein Recht, sie dir zu rauben. Und so weißt du also, er ist mir gemacht zur Gerechtigkeit. Durch seinen Kreuzestod, durch sein Leiden, sein Tod, seine Grablegung und Auferstehung und Himmelfahrt ist er mir zur Gerechtigkeit gesetzt. Er ist ans Kreuz gegangen, damit ich schuldfrei sein kann und leben kann und mir Gerechtigkeit zugerechnet werden kann. Halleluja. Nun, ihr wisst ja, wie das so ist. Bei David hat zwar ein Stein dann tatsächlich gereicht, aber das Ganze ist ja hier auch nur ein Bild. Und deswegen sollten wir darauf gefasst sein, dass wir mehr als einen Stein brauchen. Und selbst wenn wir nicht mehr, weißt du, manchmal ist es tatsächlich so, dass der Teufel, wenn du einmal, zweimal, dreimal aggressiv das Wort Gottes bekannt hast in seine Richtung, dass er das Weite sucht. Vor allem dann, wenn er schon weiß, was danach kommt. Aber das muss er einmal erlebt haben. Also du kannst nicht so tun, wie der Teufel sollte sich vor dir fürchten, obwohl er gar nicht weiß, wer du bist. Obwohl er noch nie erlebt hat, dass du ihm wirklich die Hölle heiß gemacht hast. Er wird keinen Respekt vor dir haben, wenn er das nicht weiß. Er wird vielleicht manchmal sehr schnell weichen, wenn er weiß, oh, mit dem lege ich mich lieber nicht an. Und wenn du nicht glaubst, dass der Teufel so funktioniert, ich kann dir versichern, dass er so funktioniert. Er sucht immer den Weg des geringsten Widerstands. Aber da, wo er weiß, dass es wenig braucht, wo er nur ein bisschen beharren muss mit seinen Anläufen und Angriffen, da bleibt er gerne. Wo er freundlich behandelt wird, wo er vielleicht mal kurz gebeten wird, doch das Weite zu suchen, da bleibt er. Deswegen haben wir einen zweiten Stein, nämlich, ich nenne ihn die Absolutheit der Gerechtigkeit. Die Absolutheit der Gerechtigkeit. Und ich nehme die Steine hier zufällig aus meinem Döschen. Aber hier habe ich so einen schönen roten Stein. Und oh, wie wunderbar das passt, denn die Absolutheit der Gerechtigkeit hängt zusammen mit dem Blut Jesu Christi. Halleluja, mit der Tatsache seines Kreuzestodes, mit dem Austausch am Kreuz. Ich habe hier also diesen roten Stein. Und die Absolutheit der Gerechtigkeit wird nirgends besser beschrieben als in 2. Korinther 5, 21. 2. Korinther 5, 21. Und ich empfehle euch, lernt diese 5 Verse auswendig. Das ist keine große Kunst. Die sind eingängig, die sind leicht zu lernen. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Was ist passiert am Kreuz? Was bedeutete es, dass er zur Sünde gemacht wurde? Er hat sein Blut gelassen als ein Sühnopfer für dich und für mich und für die ganze Menschheit. Sein Blut ist geflossen. Er gibt dir einen roten Stein in die Hand, den du dem Teufel entgegenschleudern kannst, indem du ihm sagst, Teufel, was willst du überhaupt? Den der Sünde nicht gekannt hat, der niemals gesündigt hat, hat er, das ist Gott, für mich zur Sünde gemacht. Du hast es doch gesehen, du hast es doch erlebt, du weißt doch, wovon die Rede ist, Teufel. Hast ihn doch da hängen gesehen. Damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm ein vollständiger, kompletter Austausch bezahlt durch das Blut des Lammes, durch das Blut Jesu Christi. Halleluja. Und weißt du, solange du diese Dinge festhältst, können sie dir eigentlich nicht geraubt werden. Und wenn sie dir einmal abhanden gekommen sind, dann hol sie dir so schnell wie möglich zurück. Es hängt so viel daran. Weißt du, ohne dieses Bewusstsein der Gerechtigkeit Gottes wirst du in vielerlei Hinsicht nur ein sehr schwacher Feind sein, ein sehr schwaches Gegenüber sein für den Teufel und auch in den Umständen nicht bestehen können, in den Umständen des Lebens. Hast du nicht auch den Eindruck, dass der Feind in den letzten ein, zwei Jahren so das Feuer der Umstände ein bisschen heißer angefacht hat? Ich habe den Eindruck, dass das, was in der Offenbarung steht über ihn, nämlich dass er herabgekommen ist und großen Zorn hat, weil er weiß, dass er nur noch kurze Zeit hat, dass das mehr und mehr zu spüren ist. Der Wind bläst uns schärfer um die Ohren, in mancher Hinsicht. Die Umstände sind nicht einfacher geworden in den letzten zwei, drei Jahren. Aber dem musst du etwas entgegensetzen. Und das aller Grundlegendste, das du ihm entgegensetzen musst und dieser Tatsache, ist, dass du fit bist, dass du geistlich fit bist. Und geistliche Fitness fängt an bei diesem Wissen darum, dass du die Gerechtigkeit Gottes bist in Christus Jesus. Und ich nenne diese Verheißung deswegen die Absolutheit der Gerechtigkeit, weil hier eigentlich noch eine Steigerung enthalten ist zu dem, was wir an anderen Stellen lesen, an vielen anderen Stellen, heißt es, dass wir jetzt hier in 1. Korinther 1,30, dass er uns zur Gerechtigkeit gemacht ist oder gesetzt ist oder dass seine Gerechtigkeit uns zugerechnet wird. Aber hier heißt es buchstäblich, und das kannst du im Griechischen so nachprüfen, dass er an unserer Stelle zur Sünde gemacht wurde, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Wir sind also in die tatsächliche Gerechtigkeit Gottes verwandelt worden. Wir sind nicht mehr Sünder, wir sind nicht mehr die Sünde, wir sind nicht mehr verloren, wir sind die Gerechtigkeit Gottes, die vor ihm gilt, wie es eine Übersetzung sagt. Halleluja. Das ist deine neue Identität. Das ist nicht so etwas Übergestreiftes. Gerechtigkeit trägst du nicht wie ein Sakralgewand. Du hast nicht eine Priesterrobe bekommen, wo Gerechtigkeit draufsteht, sondern du bist diese Gerechtigkeit. Und das ist so grundlegend, weil, weißt du, alles Äußere und Äußerliche kann dir einmal abhanden kommen und kann befleckt werden und kann beschmutzt werden oder du kannst vergessen haben, es anzuziehen. Aber das, was du bist, in deinem Innersten, in deinem Wesen, das kann dir niemand nehmen, das kann dir niemand rauben. Halleluja. Kraft des Blutes Jesu Christi. Und wenn es dazu kommt und notwendig ist, dann schleudere dem Teufel und den Umständen mit aller Gewalt und Macht diesen Stein entgegen. Und falls auch das noch nicht reicht, du weißt ja, der Teufel ist manchmal sehr hartnäckig, kommen wir zu einem dritten Stein. Und dieser dritte Stein heißt der Überfluss der Gerechtigkeit. Der Überfluss der Gerechtigkeit. Siehst du, es hört auch nicht auf mit einem einmaligen Empfangen der Gerechtigkeit. Sondern das ist etwas, das du immer wieder neu tun kannst. Ja, du bist ein für alle Mal zur Gerechtigkeit Gottes gemacht worden. Aber vielleicht könnte man es ein bisschen vergleichen wie mit dem immer wieder neu voll werden müssen mit dem Heiligen Geist. Es ist wie, wir sind halt einfach nicht dicht. Wir sind nicht ganz dicht. Wenn wir nicht immer wieder gefüllt werden mit dem Heiligen Geist, dann läuft er irgendwann vollständig aus. Und dann bist du wie ein leeres Fass. Du bist wie eine leere Flasche. Wie ein leeres Gefäß. Der Heilige Geist ist zwar einmal durch dich durchgelaufen, und das wird man vielleicht irgendwie noch sehen, spüren oder wahrnehmen, aber du bist nicht mehr voll. Und das ist ein Problem. Weißt du, eine leere Schnapsflasche riecht zwar noch nach Schnaps, wenn du mit der Nase rangehst, aber es ist kein Schnaps mehr drin. Ich weiß nicht, ob das so schlau war, dieses Bild jetzt, aber es ist egal, es fiel mir gerade nichts Besseres ein. Oder eine leere Weinflasche, wenn du da mit der Nase rangehst, riecht zwar noch nach Wein, ist aber nichts mehr drin. Hat die Verheißung eines gemütlichen Glases Wein, aber es ist eben kein Glas Wein mehr da. Und so ist es auch mit Christen, durch die der Heilige Geist einmal durchgelaufen ist. Riecht ein bisschen nach Heiligen Geist, aber es ist kein Heiliger Geist mehr da. Und so kann es dir auch gehen mit der Gerechtigkeit. Nämlich natürlich, du bist zur Gerechtigkeit Gottes gemacht. Er ist dir zur Gerechtigkeit gesetzt. Du bist also gerecht gesprochen. Aber wenn du diese Gerechtigkeit nicht immer wieder neu empfängst bzw. ergreifst, dann ist vielleicht nicht viel übrig davon. Römer 5, 17 ist dieser dritte Stein. Denn wenn durch die Übertretung des einen der Tod durch den einen geherrscht hat, so werden vielmehr die, welche den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen, durch den einen, Jesus Christus. Und bitte beachte zwei, drei Dinge in diesem Vers. Erstens, es heißt, welche den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen. Überfluss bezieht sich hier auf die Gnade und auf die Gabe der Gerechtigkeit. Du kannst also Überfluss an Gnade empfangen. Du sollst aber auch Überfluss an der Gabe der Gerechtigkeit empfangen. Nicht nur ein wenig davon, sondern den Überfluss davon. Halleluja. Nicht nur in dem Sinne, ja, ich kenne da auch so einen Vers, sondern ich bin voll damit. Ich bin voll davon. Ich beschäftige mich mit dem Thema. Ich habe Bücher darüber gelesen. Ich habe eine Versliste mit Versen zum Thema Gerechtigkeit. Ich bekenne Gerechtigkeit über mir und durch mich. Und Halleluja, wenn es sein muss, vor dem Spiegel sage ich, den, der Sünde nicht kannte, hat er für mich zur Sünde gemacht, damit ich Gottes Gerechtigkeit würde in ihm. Gerechtigkeit lebt in dir. Du hast den Überfluss der Gabe der Gerechtigkeit empfangen. Und nun eine zweite Sache. Das Wort für empfangen hier ist das griechische Verb lambano. Und wie ich schon viele Male erklärt habe, gerade letzten Sonntag wieder, lambano. Du kannst alle Stellen im Neuen Testament studieren, wo Lambano erscheint. Und es gibt wenige Stellen, wo es tatsächlich nur mit Empfangen übersetzt werden muss oder sollte. An vielen, vielen Stellen, ich würde sagen an 75% der Stellen, wo Lambano erscheint, bedeutet es eindeutig ergreifen. Ergreifen, fassen, packen. Etwas nehmen, das einem gehört. Ein erjagtes Wild sich aneignen. Weißt du, wenn du mit deinem Pfeil oder deiner Schrotflinte den Hirsch erlegt hast, dann lässt du den nicht einfach da liegen, wo er gefallen ist, sondern du gehst hin und holst dir das Tier. Lädst ihn hinten auf deinem Pickup. Weidest ihn aus nach allen Regeln der Kunst, wie das Jäger so tun. Du ergreifst ihn. Du denkst nicht, dass jetzt der Jagdgehilfe dahin geht, dir den Hirsch noch nachträgt, sodass du ihn empfangen kannst. Sondern du ergreifst ihn. Du freust dich, du willst das Tier sehen. Du willst selber sehen, was du da geschossen hast. So schnell wie möglich. Kennt ihr diesen Witz? Vor einigen Jahren hat den einmal ein Pastor an einer Pastorenkonferenz in Dallas-Fort Worth erzählt. Und zwar, die Amerikaner sind ja große Jäger. Und so gab es eine Jagdgruppe von drei Personen, und zwar ein Tierarzt, ein Rechtsanwalt und ein Prediger gehen zusammen auf die Jagd. Sie sitzen da auf ihrem Hochstand und warten, bis ein entsprechendes Tier, das man jagen kann, vorbeikommt. Und schließlich sehen sie da so einen riesigen, 12 Ender oder wie die Dinger heißen, ja. Und alle gleichzeitig schießen sie auf diesen kapitalen Hirsch. Und tatsächlich, der Hirsch fällt, ist tot. Und jetzt entsteht natürlich die Frage, ja, wer hat den jetzt erschossen? Wer hat ihn getroffen? Wem gehört das Tier? Und sie gehen hin, alle drei, zu diesem kapitalen Hirsch, der da niederliegt. Und der Tierarzt ist natürlich prädestiniert, jetzt herauszufinden, was ist mit dem Tier und könnte man an irgendetwas feststellen, wer den jetzt erlegt hat. Und nach wenigen Minuten sagt der Tierarzt, es ist völlig klar, wer den getroffen hat, es ist der Predigo gewesen. Und die anderen fragen, ja warum denn, woher weißt du das? Der Schuss ging zum einen Ohr rein und zum anderen wieder raus. Hat ein Prediger erzählt, der Witz, ja, also. Der ist gut, ja. Halleluja. Das heißt also, du musst diese Gabe der Gerechtigkeit aktiv ergreifen. Nicht warten darauf, dass man sie dir in den Schoß legt, sondern holen, ergreifen, dir aneignen, nicht wieder loslassen. Und wenn du also nun diesen dritten Stein hast, dann nimm den so in deine Hand, wie wenn es deine letzte Munition wäre. Und wenn du das tust, dann steht darauf Folgendes, im Leben herrschen durch den einen, Jesus Christus. Im Leben herrschen. Ist es das, was wir wollen? Ist es das, was wir immer noch anstreben, im Leben zu herrschen? Durch den einen, Christus Jesus. Und weißt du, ich kann dir aus Erfahrung sagen, und du weißt es selbst, da muss ich gar nicht viel erzählen, ein Leben unter Verdammnisgefühlen, Schuldgefühlen, Minderwertigkeit und nicht wissen, ob du errettet bist, beziehungsweise nicht wissen, dass du errettet bist und auf dieser Höhe leben, ist kein Leben in Herrschaft. Sondern das ist ein Leben in Knechtschaft. Das ist ein Leben in der Niederlage. Da kann der Teufel dir auf der Nase rumreiten mit den Umständen und mit allem, was er sonst noch gegen dich vorbringt. Deswegen, wenn du herrschen willst im Leben, dann musst du die Gabe der Gerechtigkeit ergreifen, und zwar im Überfluss, und dann damit auch umgehen und hantieren. Das Verb für herrschen hier ist Basileo. Basileo heißt nicht nur herrschen, sondern eigentlich als König regieren. Als König regieren. Und vielleicht könnte man sagen, der Unterschied zwischen denen, die tatsächlich herrschen im Leben wie Könige in Christus Jesus und durch Christus Jesus und denen, die es nicht tun, besteht darin zwischen denen, die nur empfangen und denen, die ergreifen. Wenn du wirklich bereit bist, das, was dir angeboten wird und was dir eigentlich rechtmäßig gehört, zu ergreifen, dann wirst du auch herrschen im Leben. In Christus Jesus. Halleluja. Nun, ein vierter Stein, der auch ganz, ganz wichtig ist, ist der Schutz der Gerechtigkeit. Gerechtigkeit bewirkt etwas für dich. Wenn du anfängst, auf dieser Höhe zu leben, wenn du anfängst, in dieser Wahrheit zu wandeln, dann bewirkt das viel mehr, als du dir im ersten Moment vielleicht ausgedacht hast oder erahnen kannst. Das ist nicht nur, dass du theologisch irgendwie richtig stehst mit Gott oder so, sondern daraus entsteht sehr viel mehr. Nämlich ein umfassender Schutz, könnte man sagen. Und so habe ich hier also einen vierten Stein, und das ist ein besonders schöner, vielfältiger, könnte man sagen. Er findet sich in Jesaja 54, 17. Keiner Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, soll es gelingen. Und jede Zunge, die vor Gericht gegen dich aufsteht. Sind es nicht die Zungen, die gegen dich aufstehen? Was tut der Verkläger der Brüder? Was tut der Teufel, wenn er umhergeht wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann? Er versucht, Zungen vor Gericht gegen dich aufstehen zu lassen. Dinge zu sagen, Dinge in Erinnerung zu bringen, die du falsch gemacht haben könntest, die dazu führen könnten, dass du nicht mehr in einem ungebrochenen Verhältnis stehst zu Gott. Und übrigens, weißt du, was als erstes geschieht, wenn deine Beziehung zu Gott nicht mehr unversehrt ist und du dir selber nicht mehr gewiss bist, ob Gott wirklich wohlgefällig auf dich schaut, du hast keine Kühnheit mehr zum Gebet. Du hast keine Zuversicht mehr zum Gebet. Du hast keine Gewissheit mehr des Glaubens in Bezug auf Gebetserhörung. Warum sollte Gott deine Gebete erhören, wenn du nur ein alter Sünder bist oder gerade dabei bist, zurückzufallen ins Fleisch oder in den alten Menschen, ins alte Leben oder was auch immer? Warum sollte Gott eines solchen Menschen Gebet erhören? Und das weiß der Teufel. Und deswegen versucht er mit allem, was in seiner Macht steht, dir das einzureden und Zungen gegen dich aufstehen zu lassen, die davon reden. Mir fällt da immer dieses eine Märchen ein. Ich weiß nicht, wie es heißt oder in welcher Sammlung es sich findet. Aber wahrscheinlich gibt's das auch in Varianten, wo irgendein Prinz, der noch nicht weiß, dass er ein Prinz ist oder vielleicht auch erst zu einem wird, wenn er die Prüfung bestanden hat, in ein verwunschenes Schloss vordringen soll. Und der Weg zu diesem verwunschenen Schloss ist ein Berg, den er besteigen muss. Und da gibt's so ja einen Wald, den er durchlaufen muss. Und auch wenn er in diesem Wald ist, da fangen auf einmal links und rechts an, tausend Stimmen zu reden. Kehr um, kehr um, kehr um. Du wirst es nicht schaffen, du wirst es nicht schaffen, du wirst es nicht schaffen. Und er muss trotzdem durchgehen und darf nicht auf diese Stimmen hören, nicht auf diese Zungen hören. Wenn er umdreht, erstarrt er zur Salzsäule oder zum Stein oder was auch immer. Und der Weg ist gesäumt mit solchen, die es auch schon versucht haben, aber sich umgedreht haben, umgekehrt sind oder umkehren wollten und im selben Moment zu Stein erstarrten. Keiner Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, soll es gelingen. Und jede Zunge, die vor Gericht gegen dich aufsteht, wirst du schuldig sprechen. Mit anderen Worten, wenn der Teufel kommt und dir einreden will, was du für ein Schlimmer bist und dass Gott dich gar nicht mehr liebt, dann solltest du ihm etwas entgegensetzen. Du solltest ihm diesen Stein entgegenschleudern. Du solltest ihm sagen können, Teufel, schweig! Du bist auf ewig verloren. Wenn du mich an meine Vergangenheit erinnerst, dann erinnere ich dich an deine Zukunft. Du wirst im Feuersee schmoren. Ich werde in die ewige Herrlichkeit eingehen mit all denen, die den Namen des Herrn Jesus anrufen und lieben. Für dich gibt es keine Errettung mehr, Teufel. Also das darfst du ihm ruhig ab und zu sagen. Wir glauben nicht an Allversöhnung. Hallo? Für den Teufel gibt es keine Errettung, noch für seine mit ihm gefallenen Engel. Das ist das Erbteil der Knechte des Herrn und ihre Gerechtigkeit von mir her, spricht der Herr. Warum ist gerade das oder besteht darin unsere Gerechtigkeit vom Herrn? Siehst du, das ist der Schutz, der umfassende Schutz, den uns die Gerechtigkeit gibt. In vielfältiger Art und Weise, so wie dieser Stein hier vielfältige Facetten hat. Halleluja. Und wenn du deine Schleuder, die Schleuder deines Mundes gespannt hast, dann schleudere ihm diesen Stein entgegen. Weißt du, manchmal musst du das wirklich militant tun. Bitte hört auf, so zimperlich zu sein. Bitte hört auf, so leisetreterisch zu sein. Werdet laut in eurer Gebetskammer. Halleluja, werdet wieder laut. Ja, ich weiß, dass Gott uns nicht erhört wegen unseres Schreins. Das weiß ich. Gott ist nicht schwerhörig, aber der Teufel ist es. Und Gott ist nicht unser Feind, aber der Teufel ist es. Wir müssen wissen, an wen wir uns wenden sollen und müssen, mit welchem Anliegen. Verstehst du? Mit unseren Gebetsanliegen kommen wir zum Herrn. Aber wenn es zu lange dauert, bis die Gebete erhört werden, dann könnte der Verdacht im Raum stehen, dass der Teufel etwas unternommen hat, um es zu verhindern. Und dann musst du ihm auf die Finger klopfen. Halleluja. Und ich habe noch einen fünften Stein, wie David einen fünften Stein hatte. Den habe ich besonders gern hier, der ist wirklich super. Der hat hier so ein Loch und auf der anderen Seite so eine Entsprechung fast. Es ist wie so ein Griffloch hat der hier. Hier kann ich meinen Daumen reinlegen und hier kann ich den Zeigefinger drauflegen. Und dann hält der besonders gut. Wow. Der ist wie so... geschaffen dafür. Halleluja. Und so ist auch diese letzte Verheißung, dieses letzte Wort, das ich euch bringen will, als fünften Stein, eines mit besonders viel Ausblick. könnte man sagen. Besonders viel Ausblick. Auch hier werden wieder einige Dinge abgedeckt. Nicht im Sinne von Schutz so sehr, auch das ist sogar drin, sondern von Ausblick in eine glorreiche, friedliche, ruhige, schöne Zukunft. Halleluja. Ist es das, was du willst? Soll das Jahr 2015 für dich ein Jahr der Ruhe und des Friedens sein? Weißt du, wir dürfen nicht, einen Fehler dürfen wir nicht machen. Wir dürfen nicht glauben, dass Erweckung nur Kampf, Streit und Schlacht bedeutet. Ja, Erweckung wird Kämpfe mit sich bringen. Das ist völlig klar. Das will ich mit keiner Silbe leugnen. Aber mitten in diesem Kampf, in dem wir stehen, und wir stehen in einem Kampf, mitten in diesem Kampf sollen wir Friede, Freude und Gerechtigkeit erleben. Halleluja! Also, der fünfte Stein heißt das Werk der Gerechtigkeit. Jesaja 32, 17. Und das Werk der Gerechtigkeit wird Friede sein und der Ertrag der Gerechtigkeit Ruhe und Sicherheit für ewig. Oh, wie ich dieses Wort liebe. Halleluja. Weißt du, immer dann, wenn der Feind versucht, mir meinen Frieden zu rauben, immer dann, wenn der Feind mir in Aussicht stellt, für dich, Manfred Roth, gibt es keine Sicherheit mehr. Du bist vogelfrei. Du hast deinen Kopf zu weit rausgestreckt. Du hast dich zu sehr exponiert, Manfred Roth. Du bist auf meiner Abschussliste. Und ich habe bis jetzt noch jeden geholt, der auf meiner Abschussliste stand. Und du denkst, ja, Pastor Manfred, redet der Teufel so zu dir? Amen! So redet der Teufel manchmal zu mir. Und er wird auch zu dir so reden. Vielleicht kennst du ihn schon in dieser Weise. Vielleicht wirst du ihn noch kennenlernen, wenn du ihm den Kampf ansagst. Und er zwischenzeitlich versucht, deine Versorgungslinie zu kappen. Zum Beispiel, so dass es dir ungemütlich wird. In deiner warmen Hütte. Weil du nicht weißt, wie lange es noch gemütlich ist. Dann kannst du dieses Wort nehmen und solltest du dieses Wort nehmen. Das Werk der Gerechtigkeit wird Friede sein. Und bitte versteh diese Aussage nicht falsch. Nicht das, was du aus der Gerechtigkeit heraus tust, wird Friede sein. Das auch, ja. Wenn es ein Werk der Gerechtigkeit ist, ein Werk, das du tust, weil du Gottes Gerechtigkeit bist, dann wird es Friede sein. Aber das Werk der Gerechtigkeit ist das Werk, das die Gerechtigkeit selbst bewirkt. Die Gerechtigkeit, die du glaubst, die Gerechtigkeit, die du bist, die Tatsache, dass du dir wieder ganz neu die Gerechtigkeit angeeignet hast und in ihr leben willst und auf ihrer Höhe leben willst und sie ergriffen hast, die Tatsache, dass Gerechtigkeit zu deinem Wesen geworden ist, das wird Friede sein. Halleluja. Das wird Frieden hervorbringen über deine Umstände. Der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken regieren in Christus Jesus. Nachdem du deine Anliegen vor Gott gebracht hast, mit Danksagung, Gebet und Flehen, in Kühnheit und Zuversicht und Freimütigkeit, weil du weißt, du stehst gut mit Gott. Und der Ertrag der Gerechtigkeit, also das, was die Gerechtigkeit hervorbringt, langfristig. Weißt du, ein Ertrag ist etwas Längerfristiges. Wenn hier von Ertrag die Rede ist, dann wisse, hier geht es nicht um die nächsten 3 Monate, sondern, und deswegen heißt es ja auch, der Ertrag der Gerechtigkeit, Ruhe und Sicherheit für ewig. Halleluja! Forever! Für immer! Nicht nur heute, nicht nur morgen, nicht nur dieses Jahr, sondern für ewig! In dieser Gerechtigkeit zu leben und zu ruhen, bedeutet, in Frieden und Sicherheit leben zu können, alle Tage deines Lebens bis in Ewigkeit. Und jetzt wird irgendein Schlaukopf kommen und sagen, ja, aber Pastor Manfred, was ist dann mit denen, die als Märtyrer gestorben sind? Die haben ja diesen Frieden, diese Ruhe und Sicherheit, zumindest in ihrem irdischen Leben, ab irgendeinem Punkt nicht mehr erlebt. Nein, aber sie sind in einem solchen Frieden und in einer solchen Ruhe in der Arena gestorben, dass es den Zuschauern seltsam vorkam, mit welchem Jubel und welcher Freude diese Christen da brennen konnten und sich von den Löwen fressen ließen. Ihr müsst einmal diese Märtyrergeschichten lesen. Es ist zwar eine blutrünstige Angelegenheit, aber es ist auch eine glorreiche Angelegenheit, wenn du liest, in welcher Herrlichkeit und mit welchem Ausdruck an Zuversicht und Freude manche von diesen Märtyrern starben. Sicher wird es auch die anderen gegeben haben. Aber einfach, dass wir wissen, es ist möglich. Selbst wenn der Teufel es fertig bringt, uns in diesem Leben das Leben zu rauben, ha, dann geht's erst richtig los. Glory, dann bricht das an, was es hier am Schluss heißt, Ruhe und Sicherheit für ewig. Und das ist ja eigentlich der Punkt, der am allerwichtigsten ist in dem Ganzen. Amen. Was sind 50 Jahre Unruhe, Unfrieden, Kampf, Auseinandersetzung auf dieser Erde gegen eine Ewigkeit lang Frieden und Ruhe? Halleluja. Aber wir glauben, dass wir schon hier in Frieden, Ruhe und Sicherheit leben können. Aufgrund dessen, was die Gerechtigkeit für uns tut. Das Werk der Gerechtigkeit wird Friede sein und der Ertrag der Gerechtigkeit Ruhe und Sicherheit für ewig. Und ich kann dir eins sagen, wenn du deinen Goliath, deinen Ork, immer noch nicht erschlagen hast mit diesen 5 Steinen, dann such dir 5 weitere. Amen! Amen! Halleluja! Glory, ihr seid gesegnet, um ein Segen zu sein, und ihr seid gerecht, um das Werk der Gerechtigkeit und die Frucht der Gerechtigkeit zu erleben in eurem Leben. Amen.